Und da sind wir wieder in einer neuen Raketenstartwoche. Ich bin Madeleine Heutz, die Gründerin von Raketenstart und euer Podcast-Host. Bei Raketenstart digitalisieren wir Rechtsberatung für Gründer, Startups und Selbstständige und bilden auf einer Plattformlösung den kompletten Rechtsberatungsbedarf für junge Existenzgründer ab. Wir bereiten gerade den Launch vor und im Rahmen dessen machen wir den Raketenstart-Podcast seit September 2019 und sprechen jede Woche mit Gründern über ihre Vision, wie sie das umsetzen und natürlich auch über rechtliche Probleme, die ihnen im Gründungsprozess begegnen. Heute zu Gast David Wode, einer der Gründer von Accomodeo, einer Plattform für Serviced Apartments im B2B-Bereich und inzwischen WeWork Labs Manager in Deutschland, unter anderem in Frankfurt, bald in München und momentan in Köln. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir über seine Gründerlaufbahn zu sprechen. Er hat sehr, sehr viel erlebt in seinem Leben und sehr, sehr viele verschiedene Unternehmen gegründet und auch wieder neu angefangen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir so viele Learnings diese Woche von ihm mitnehmen können und euch vielleicht für eure eigene Gründung einige dieser Fallstricke erspart bleiben. In der heutigen Folge sprechen wir vor allen Dingen über Davids ersten Werdegang und die Gründung von Accomodeo und die rechtlichen Hürden, die den Gründern dabei begegnet sind und die David an euch unbedingt weitergeben möchte, damit ihr es anders machen könnt. Es wird in den nächsten Wochen noch eine zweite Folge geben, in der wir dann mit David darüber sprechen, was er bei WeWork Labs macht, über das Geschäftsmodell von WeWork und vor allen Dingen über die Kernlearnings aus seiner Gründervergangenheit, die er euch weitergeben kann, auch weil er natürlich bei WeWork Labs mit sehr vielen Startups zusammenarbeitet und ihnen dabei hilft, erfolgreich zu sein. Hat er da sehr, sehr gute Erfahrung und einen sehr guten Überblick über Fehler, die immer wieder gemacht werden. Und wir freuen uns, dass wir euch dann ganz viel dafür mitgeben können. Damit du immer auf dem Laufenden bleibst, was Raketenstart, den Podcast und alle rechtlichen Hacks für Unternehmensgründer angeht, registriere dich jetzt für unseren Newsletter auf unserer Website www.raketenstart.de oder über den Link, den ich dir in die Infobox gepackt habe, damit du nichts mehr verpassen kannst. Wir schicken in unserem Newsletter sowohl die neuesten Podcast-Gäste raus, als auch rechtliche Hacks und die spannendsten Events aus unserem Raketenstart-Event-Kalender, den du auch auf unserer Website unter www.raketenstart.de/events finden kannst. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. So, ich bin jetzt hier mit dem David Wode. Hallo David.
Guten Tag, grüß dich.
Grüße aus dem Homeoffice ins Homeoffice.
Ja, ich finde es gar nicht so schlimm. Ich gucke nämlich raus, das ist zumindest schön.
Nicht schlecht. Ja, ich gucke hier in den Hinterhof, das ist auch in Ordnung. Aber ich muss sagen, mein normales Office gefällt mir besser. Und deins wahrscheinlich auch, weil da sind immer ganz viele Menschen.
Das stimmt, ja, das ist richtig. Wobei eine Zeit lang hat es auch etwas Beruhigendes, Entschleunigendes, zu Hause zu sein. Aber irgendwann vermisst man dann auch andere Menschen als soziales Wesen ein Stück weit.
Ja, kann ich verstehen. Das geht mir ja genauso, denn wir kennen uns ja auch von einer Veranstaltung.
Genau.
Und dementsprechend sind wir immer sehr, sehr viel unter Menschen. Wir kennen uns nämlich aus dem, haben wir uns im WeWork kennengelernt? Ich glaube schon, ne?
Ich glaube auch, ja. Müsste eigentlich.
Ja, ich meine auch. David ist nämlich Leiter vom WeWork Labs, nicht nur in Frankfurt, sondern jetzt zumindest teilweise auch in Köln.
Auch in Köln, genau. Und bald vielleicht noch München, wenn das alles klappt.
Ja, Jet Set Life halt, ne?
ICE Jet Set Life.
Ja, so ungefähr. Wenn das wieder geht, wenn man wieder in Ruhe ICE fahren kann.
Ja, hoffentlich bald.
Aber du hast ja vorher auch noch was anderes gemacht und ich glaube, bevor wir zu der Thematik um WeWork kommen, kannst du ja einfach mal von dir erzählen, was du so gemacht hast und wie du zu dem David, den ich heute kennengelernt habe, geworden bist.
Ja, total gerne. Also es war auch eine lange, wilde Achterbahnfahrt, was wahrscheinlich jeder, der irgendwie mal gegründet hat, inklusive dir, zumindest bald dann auch von sich behaupten kann, dass quasi auf einer Achterbahn unterwegs ist, wobei man meistens in den Extremen ist und nur selten in irgendwie einer langweiligen, stagnierenden Phase. Genau, also ich bin jetzt seit noch nicht ganz, aber fast 10 Jahren quasi irgendwie in der Startup-Welt unterwegs. Eigentlich am Anfang relativ ungeplant. Ich habe es schon mal irgendwie mit 17 in der Abi-Zeit noch mit ein paar Freunden eine Pseudo-Gründung gemacht quasi. Wir haben das damals Viewsick genannt, Visuelles und Musik. Und wir waren im Grunde 11 Jungs, die zwischen DJing und VJing, also Videoschnitt und Live Zeug irgendwie versucht haben, kostenlos in Clubs zu kommen, bevor man 18 ist. Zumindest war es bei einigen von uns so und haben dann irgendwie den lokalen Radiosendern und Red Bull und Lufthansa irgendwie angeboten, Veranstaltungsformate zu entwickeln, die halt cool sind, eben mit visuellem und Musik verschränkt. Und Das hat auch irgendwie so ein paar Monate ganz gut geklappt und es gab auch viele Drinks kostenlos im Club, bevor man 18 war, darf man eigentlich gar nicht erzählen. Aber das war eigentlich nur so ein kleiner Spaßversuch, wobei ich da schon gemerkt habe, oh, 11 Leute unter einen Hut zu bekommen, gar nicht so einfach. Wobei wir quasi vollkommen holokratisch organisiert waren, ohne es zu wissen. Es gab quasi keinen Chef oder so. Aber ansonsten habe ich dann erstmal nach dem Abi ganz, ich sag mal, langweilig BWL studiert, immer an einem schönen Bodensee und habe dann über die Zeit so mal ein paar Praktika gemacht. Irgendwie bei der Telekom im Inhouse-Consulting oder bei IBM im Consulting-Bereich oder bei KPMG in Hongkong zum Beispiel, was auch ganz cool war, irgendwie im Audit. Aber ich hatte damals schon irgendwie gemerkt, dass mich eine Sache stört und das war bei eigentlich allen drei Unternehmen ähnlich. Ich will da jetzt kein Bashing betreiben, aber das war zumindest meine persönliche Erfahrung in diesem Moment. Und zwar, dass ganz viel der täglichen Arbeit sich letztendlich darum dreht, interne Politik zu bedienen und nicht wirklich das Unternehmen voranzubringen. Und das war meistens so, dass es gar nicht jetzt meine Arbeit per se war, weil ich jetzt nicht behaupten möchte, dass ich irgendwie mit, keine Ahnung, Anfang 20 jetzt schon den mega, mega Input da auf den Tisch gebracht habe, sondern eher meine Mitmenschen, die wirklich festangestellten Menschen, die ihr ganzes Herzblut da mehr oder weniger in diese Organisation eingebracht haben. Und da war es eben häufig so, dass ich das Gefühl hatte zumindest, dass die ganz, ganz tolle Ideen haben und wirklich das Unternehmen weiterbringen wollten, aber dann irgendwelche kleine Lokalmatadore und Fürsten, die Angst hatten, dass sie irgendwie um ihre persönlichen Fürstentümer innerhalb des Unternehmens fürchten müssen, dass die das quasi dann blockieren. Und das fand ich irgendwie schade und habe dann, das heißt nicht lange gezögert, aber das war dann eigentlich nach dem Bachelor, habe ich dann erstmal überlegt, was willst du denn machen? Willst du eigentlich schon in dieser Arbeitswelt? Nö. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch das Gefühl, irgendwie nach 3 Jahren Bachelor im Bereich BWL, also mich gefragt, was hast du jetzt eigentlich gelernt? Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich eigentlich noch gar nichts gelernt hatte, so ganz blöd gesagt. Bis auf irgendwie Porter's Five Forces und Marketing Mix wusste ich nicht so wirklich viel. Irgendwas da mit Derivatwerte ableiten, numerischen Ableitungen und Matrizenrechnungen, das fand ich auch irgendwie kacke. Ich dachte, wo soll ich das denn bitte anbringen? Also eigentlich wusste ich weder, wo ich hin will, noch was ich gelernt hatte. Also habe ich gedacht, komm, was machst du zuerst? Ein Master. Da hatte mich dann auch irgendwie ein bisschen rumbeworben und dann aber, weil ich meinen Eltern nicht auf der Tasche liegen wollte finanziell, quasi so einen Nebenjob angenommen und hatte damals eine alte Schulfreundin mir im Grunde, also nicht direkt, sie hat eigentlich nur auf Facebook was gepostet. Ja, sie sucht irgendwie für ihr Team noch Leute, die Lust haben, coole Company und haben irgendwas mit, irgendwie so mit Immobilien und Medien gemacht. Klang irgendwie ganz cool. Da habe ich gesagt, gut, gehst du mal vorbei. Einfach, ich habe gedacht, irgendwie 3 Tage die Woche machst du Vorbereitung für Masterbewerbung, also GMAT und so, dieser unangenehme Test, wo ich gedacht habe, wenn alle anderen Monate verlernen müssen, dann brauche ich mindestens 3. Ich habe gedacht, gut, dann 3 Tage die Woche BIP, 2 Tage die Woche Nebenjob und die anderen 2 Tage feiern gehen. Herrlich. Habe dann irgendwie da einen Tag mal bei diesem Unternehmen mich vorgestellt und dann hieß es direkt, gar keins sollte anfangen. Was die eigentlich gemacht haben, war bei vor allem großen Sportveranstaltungen, Fußball-WM, Olympia und so weiter, haben die quasi für vor allem Fernsehsender Unterkünfte organisiert an diesen Spielstätten. Also so ein bisschen, ich sag mal, wie so ein Airbnb für die Medienwelt, wenn die bei diesen großen Sportveranstaltungen sind. Dazu muss man wissen, so eine ARD zum Beispiel, die schickt gerne mal 200-300 Leute für mehrere Monate, also in so ein Land, wo dann so eine Sportveranstaltung stattfindet, teilweise eben auch an mehreren Standorten. Und das fand ich so ganz spannend und die haben so ein bisschen so Corporate Housing irgendwie für Berater, die unterwegs sind und anstatt im Hotel ein Apartment brauchen für mehrere Monate, sowas haben die halt gemacht. Und es war irgendwie echt ein junges Team, viele hübsche, junge, coole Leute, tolles Büro, direkt am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt, so ein toller Altbau. Und ich dachte, das ist ja der Hammer, das muss ja richtig gut laufen. Und das war ganz interessant, weil ich habe dann auch tatsächlich, und das war damals für die Fußball-WM 2014, im Grunde die Vorbereitung mitgemacht und da ging es eigentlich darum, ganz simpel, Mietverträge mit Eigentümern von Wohnungen vorrangig in Rio de Janeiro abzuschließen, weil dort quasi das Kommunikationsepizentrum war für die Übertragung. Und auf der anderen Seite dann zu schauen, dass man alle Mitarbeiter von verschiedenen Fernsehsendern im Grunde ordentlich unterbringt, so wie sie es wollen. Das muss man sagen, zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, bei den Mitarbeitern kann das schon mal so sein, dass da jemand sich beim Betriebsrat beschwert, wenn beim einen zwischen Bett und Wand eine Pantoffel passt und beim anderen nur eine halbe. Also es war durchaus herausfordernd, weshalb auch zum Beispiel so jemand wie Airbnb das gar nicht leisten konnte, 200, 300 Leute für 3 Monate entsprechend von Unternehmensanforderungen unterzubringen. Sage ich darum so spezifisch, weil ich darauf gleich nochmal zu sprechen komme, weil was dann passiert ist, war im Grunde, dass dieser Eigentümer dieser Agentur, für die ich dann gearbeitet habe, auf einmal doch nicht irgendwie 2 Tage die Woche, sondern 5 Tage die Woche und eher 80 Stunden. Alles auf Rechnung natürlich, weil man ja schon total viel Ahnung hat, was das alles bedeutet. Also ich sagte, ja wunderbar, ich schreibe einfach eine Rechnung, 12 Euro die Stunde, super. Und dann war es irgendwie ganz nett und dann hat der Typ halt gesagt, ja, er würde seine Firma gerne an Airbnb verkaufen. Weil er irgendwie schon in den letzten 8 Jahren, seitdem er das gemacht hat, schon irgendwie ein paar tausend Apartments in seiner Datenbank hat von Leuten, die grundsätzlich bereit sind, das an andere Menschen auch kurzfristig oder mittelfristig zu vermieten. Da waren wir auf einmal irgendwie, saßen da Venture Capital Fonds am Tisch, Early Bird und M&A-Beratung kam. Dann wurde auf einmal ein Vertrag gemacht mit M&A-Beratung aus Hamburg-Berlin. Und ich saß auf einmal mit am Tisch und fand das mega spannend vor mich. Ne? 2 Wochen vorher noch nicht gewusst, was ich überhaupt machen will. Und auf einmal sitze ich da irgendwie am Tisch und es geht um Millionen und Abermillionen und Venture Capital hier und Bewertungen da. Das war ganz spannend und da habe ich quasi erstmal überhaupt was mitbekommen von diesem ganzen, ja, von dieser Startup-Szene, vor allem jetzt nicht aus der Sicht der Agentur, sondern eher durch das Beschäftigen mit Airbnb und solchen Geschäftsmodellen, wo ich vorher noch gar nicht irgendwie in diesen Sphären unterwegs war, auch wenn man natürlich irgendwie immer Startups fand man auch in der Uni spannend, aber so richtig verstanden hatte ich das bis Anfang 2012 noch nicht, was es eigentlich bedeutet, worauf so ein Investor schaut, was eine Due Diligence ist, was in so einen Datenraum reingehört und so. Und auf einmal durfte ich daran mitwirken, was irgendwie cool war, aber gleichzeitig auch insofern doof, weil ich ja gar keine Ahnung hatte. Dann ein paar Monate später, im Mai ungefähr 2012, war dann leider die Firma pleite, unverhofft oder fast pleite. Und dann hieß es, ja, ich solle dann irgendwie nach London quasi für damals noch Olympia 2012, wo ich mich vorher eigentlich kaum mit beschäftigt hatte. Und ich sollte dann dort aushelfen und hatte auf einmal 20 Leute, mit denen ich irgendwie zurechtkommen musste vor Ort. Naja, long story short, am Ende ist die Firma komplett pleite gegangen. Ich habe dann vor Ort irgendwie versucht, mit ein paar Leuten aus dem Team noch und 2 total verprellten Kunden für die das Projekt zu retten, mit der Angst, dass die Übertragung damals von Olympia 2012 quasi nicht stattfinden wird. Und da hatten uns noch irgendwie verschiedene Fernsehsender noch direkt bezahlt, damit wir was dort machen. Unser Chef ist nie wieder aufgetaucht, sondern Bart verschwunden seitdem. Ja, und da war eigentlich der Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie diese Kunden, mit denen wir da jetzt zu tun hatten, die waren bereit, mich direkt zu bezahlen und gingen so weit, dass es in der Nachbesprechung hieß, ja, hier, David, du hast uns jetzt den Arsch gerettet. Wie gesagt, das war von meiner Seite mehr Glück als Verstand. Aber ob ich das dann nicht weiterhin machen würde, weil man bräuchte ja eben dann für 2014, für die Fußball-WM in Brasilien, womit ich mich eigentlich schon beschäftigt hatte vorher, bräuchte man dann eben auch Unterkünfte. Und letztendlich ist es leider mit der ARD nie zu einem Deal gekommen an der Stelle. Aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe hier ein paar Leute, mit denen ich richtig gut zurechtgekommen bin, mit denen wir jetzt unter den beschissensten Voraussetzungen, Chef weg, Millionen Schulden sozusagen, Kunden sind total am Ausrasten, alles im Argen, wo wir wirklich gut zusammengearbeitet haben. Also wir waren insgesamt zu 5. Und dann auch noch die Kunden, die sagen, jo, hör mal, willst du das nicht weitermachen? Wenn ich gleichzeitig geglaubt habe zu wissen, was mein Chef für Fehler gemacht hat, weil ich ihm im Grunde gesagt habe, dass er zahlungsunfähig ist, nachdem ich mich eingearbeitet hatte in die Zahlen. Einfach nur, weil ich wissen wollte, wie viel Geld ist denn jetzt noch da, damit ich eine Überweisung an so einen Eigentümer machen kann von so einer Wohnung oder nicht. Und dann hat das dazu geführt, dass ich fast schon nur ein paar Wochen später im Oktober 2012 gesagt habe, jo, Kunden da, ich kenne die Zahlen dahinter, dachte ich zumindest, und die Risiken, ich mache es einfach viel cleverer als mein Chef, wie gesagt, dachte ich. Und habe mir dann irgendwie Geld von Family and Friends geliehen und habe einfach mal 3 Leute eingestellt. Relativ naiv, muss ich heute sagen, weil ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hatte, was ist eigentlich ein Geschäftsmodell und wie sollte das im Detail aussehen? Klar, ich habe mir so einen Finanzplan im weitesten Sinn gemacht, also schon irgendwie einen Businessplan aufgestellt, auch weil ich versucht hatte, damals von der Bank eine Finanzierung zu bekommen. Haha, lustiger Versuch. Kann ich auch nochmal was zu erzählen. Auf jeden Fall hatte ich mich aber überhaupt gar nicht damit beschäftigt, was ist eigentlich so ein GmbH-Gesetz und was muss ich eigentlich als Geschäftsführer für Pflichten erfüllen, was muss ich als Gesellschafter für Pflichten erfüllen und vor allem in der Kombination, was muss ich für Pflichten erfüllen. Und habe einfach mal so, ich sage jetzt mal ins Blaue hinein, einfach mal eine Firma gegründet beim Notar. War auch gar nicht so mega teuer, geht ja heute unter 1.000 Euro sowas. Also damals war es eine UG, die ich gegründet habe. Und habe direkt Leute eingestellt. Da habe ich direkt schon mal gemerkt, von dem Moment an, Oktober 2012, hat es dann leider ein bisschen gedauert, nämlich bis August 2013, bis wir immerhin dann doch mal den ersten Deal gemacht hatten, quasi aber mit dem gleichen Modell. Wir sind quasi eine Art Vermittler oder Broker oder Makler fast schon, with benefits im Sinne von so ein bisschen Concierge-Dienst vor Ort, Apartments finden, neue Bettwäsche kaufen, so möblierte Apartments und die Leute dann dort drin unterbringen und das Ganze mal On-Site-Management ein bisschen machen, die Leute bespaßen. Wenn die fragen, wo können wir denn essen gehen mit dem Team oder wir würden gerne Grillparty für unsere Tonleute machen, wie auch immer, oder ich weiß nicht, irgendwie ein Sportmoderator einen besonderen Wunsch hat und ein besonders großes Apartment braucht, das wir uns drum gekümmert haben. Also irgendwo zwischen Makler und Concierge, sage ich mal. Ist auch eigentlich ganz gut angelaufen, aber trotzdem hatte ich schon gemerkt, zwischen Gründung Oktober 2012 und direkt Leute einstellen, bis im Grunde dann August 2013, als das erste Mal Geld reinkam, dass Geld ziemlich schnell weg ist, dass Lohnnebenkosten relativ hoch sind und dass Finanzamt und Krankenkassen relativ wenig Spaß verstehen. So, dass ich schon fast zahlungsunfähig war, quasi die letzte Aufforderung der Krankenkassen, noch die ausstehenden, damals waren es glaube ich nur drei Monate zu zahlen. Das konnte ich gerade so treffen mit dem Tag, an dem vom ersten Kunden damals Geld dann reinkam für den ersten Auftrag. So, und das lief dann auch eine Zeit lang echt ganz gut eigentlich. Das heißt, also wir haben einige Kunden bekommen, also wirklich auch große Unternehmen wie Reuters, BBC und so weiter. Also selbst ein mexikanischer Fernsehsender oder ein kolumbianischer Fernsehsender hat bei uns für Brasilien Fußball-WM 2014 über uns als deutsche Agentur Unterkünfte quasi bestellt. Da haben wir gedacht, ja, das ist ja der Hammer. Wir haben voll die Marktlücke, in der wir uns hier bewegen. Wir kriegen das richtig gut hin und hatten noch die Voraussicht, dass dann 2016 die Olympischen Spiele in Rio stattfinden würden und so weiter. Um das jetzt nicht zu lange auszuführen, letztendlich kam es dazu, dass ich ein paar der Risiken überhaupt gar nicht abwägen konnte. Zum Beispiel hatte ich keine Ahnung, was denn ein Währungshedge ist. Jetzt hatte ich nämlich das Problem, dass zwischen den Eigentümern der Apartments und den Kunden auf der anderen Seite, ich auch als quasi Treuhänder eingesetzt war, ohne Treuhänder im rechtlichen Sinne zu sein. Das heißt, ich habe Geld hin und her geschoben, was ich auch tatsächlich gemacht habe, aber ich hatte das Risiko der Währungsschwankung. Kennt man halt normalerweise Euro und Dollar, so hat man schon mal gehört, ne, dass sich da der Wert verändert. Jetzt ist es aber so, dass über die Zeit der brasilianische Real teilweise 10, 15, vielleicht sogar mal 20% Intraday-Schwankungen hatte. Und dann kann es wirklich ein Unterschied sein, so nach dem Motto, kommt mein Geld, das ich heute abschicke, morgen um 14 Uhr an oder übermorgen um 8 Uhr und die komplette Marge für ein Jahr Arbeit ist weg. Weil ich quasi tranchenweise Geld nach Brasilien geschickt habe. Und genau das ist passiert letztendlich, dass auf einmal, wo ich dachte, da bleiben jetzt irgendwie 240.000 Euro übrig, waren auf einmal keine 240.000 Euro mehr übrig, sondern noch 8.000 Euro. Und damit wollte ich dann aber eigentlich Gehälter zahlen und Krankenkassen und irgendwie Büro, für das man sich ja auch für viele Jahre verpflichtet hatte. Ja, und so kam es dann, dass ich das eigentlich auch abwickeln musste, beziehungsweise es ist nicht in die Insolvenz gegangen, aber ich bin da gerade so rausgeschrammt letztendlich, weil mal auch wieder Family und Friends mich im Grunde da rausgeholt haben. Sonst wäre das auch in die Insolvenz gelaufen. Also das war echt eine knappe Kiste und letztendlich habe ich gemerkt, ich habe mich überhaupt nicht ordentlich mit den Risiken beschäftigt und ich habe gemerkt, Cash is King, was man so gern sagt, ne? Also auch Cashflow komplett unterschätzt. Vorher so, ja, wird schon klappen, wir kriegen schon den Auftrag, aber wann tatsächlich wie viel Geld, Cent genau auf dem Konto sein muss, damit man nicht irgendwie in die Bredouille kommt, das hatte ich überhaupt gar nicht vorgeplant und war vollkommen naiv da dran gegangen. Und bin wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen. Also das hätte auch schlechter ausgehen können. So, jetzt hast du natürlich irgendwie, ne, Schulden bei den Eltern, Schulden bei Freunden. Also was machst du? Flucht nach vorne. Dann muss das nächste Ding halt besser werden. Und ich sag, ich erzähle das jetzt nacheinander, aber es ist teilweise quasi gleichzeitig passiert oder parallel. Wo ich gemerkt habe, dass das eine schon in die Binsen geht, habe ich das nächste angefangen. Was auch nicht immer ganz clever ist, muss ich dazu sagen. Weil, ne, wenn man zwei Dinge auf einmal macht, kann man halt beide nur zu halben Teilen machen, so ungefähr. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich irgendwie da voll viel gelernt und so und hatte eigentlich schon immer das Problem, dass ich dauernd gefragt werde, ja, hier, wo können wir denn essen gehen, wo können wir das machen, welche guten Bars gibt es, von hunderten von Kunden sozusagen, beziehungsweise den Mitarbeitern von den Fernsehsendern. Und dann war die vollkommen grandiose Idee, man könnte doch City Guides machen für Reisende. Und wo fängt man an? Natürlich da, wo man einen Heimvorteil hat. Also haben wir es in Frankfurt gemacht. Ich und zwei meiner damaligen Büronachbarn, weil wir eine Bürogemeinschaft aus der Not herausgeboren hatten, um überhaupt irgendwie ein bezahlbares Büro zu finden in der Frankfurter Innenstadt oder überhaupt in Frankfurt. Und haben dann einen kleinen Verlag gemeinsam gegründet, wo wir dann ja eigentlich so kosmopolitische, coole City Guides, bilingual, zum Beispiel da jetzt auf Deutsch und Englisch rausbringen wollten. Und haben das dann als Print und als App gemacht. Da waren wir zumindest so clever, dass wir nach so knapp 1,5 Jahren schon gemerkt haben, eigentlich sogar nach einem Jahr, dass es nicht so richtig läuft, auch wieder total naiv drangegangen, so, ja, ist die voll geile Idee, das müssen wir auf jeden Fall machen, weil die Leute brauchen das unbedingt. Und es war jetzt auch nicht so, dass es irgendjemand total scheiße fand, aber auf der anderen Seite wollte halt niemand dafür zahlen. Es gab kein ordentliches Geschäftsmodell, wir hatten uns überhaupt nicht überlegt, für wen ist das denn jetzt spezifisch, wie kommen wir an die Leute ran. Wir hatten zwar schon so gedacht, naja, man braucht irgendwie verschiedene, ne, so Revenue Streams, das heißt, wir haben irgendwie Anzeigenverkauf, Print, Anzeigenverkauf, digital und wir verkaufen im stationären Handel, aber überhaupt erstmal sich einzuarbeiten und zu verstehen, wie funktioniert denn stationärer Zeitschriftenhandel und wie schwierig es sein kann, da als neues Produkt überhaupt reinzukommen und gut platziert zu werden. Das war halt, das hatten wir nicht vorgeplant. Das haben wir dann so on the run gemacht quasi. Das ist dieses schöne Bild, dass wenn man über eine Schlucht will als Startup, dann baut man sich die Brücke, während man schon drauf läuft. Das war das im wahrsten Sinne und war natürlich auch relativ schwachsinnig, hat nicht besonders gut funktioniert. Da sind wir aber mit relativ kleinem Schaden rausgegangen, zum Glück. Bin ich auch meinen Partnern von damals sehr dankbar. Die haben das dann quasi in ihre andere, in ihr bestehendes Unternehmen, also eine Eventagentur, so ein Stück weit übernommen, beziehungsweise das dann geschluckt und auch noch ein paar ausstehende Rechnungen da mitgenommen quasi, was ganz gut war. Bisschen Schwund war trotzdem. So, das heißt, immer noch nichts gewonnen, immer noch keine Schulden getilgt. Und über die Zeit aber ein bisschen, ich sag mal, auch natürlich sich Gedanken gemacht, was man denn da jetzt was man da dann vielleicht auch falsch gemacht hat, ne? Was die ganze Planung oder auch die eben diese Naivität angeht, der ich daran gegangen bin. Und dann versucht mich eben so ein bisschen mal zu beschäftigen, auch aus dem Umfeld begründet, weil ich jetzt mittlerweile irgendwie Freunde hatte, die dann auch mal nach Berlin gegangen waren, wie im Plug and Play, Axel Springer Accelerator waren und man da schon so ein bisschen näher an wirklich dieses Thema Geschäftsmodelle rankam. Wie funktioniert das? Was will ein Investor wirklich sehen, was ich am Anfang bei dieser Agentur, wo ich da eingespannt war, eben nur, ich sag mal, an der Oberfläche mitbekommen habe. Und jetzt ging es wirklich darum, oder habe ich auch versucht, mich mehr damit zu beschäftigen, hey, wie schaffe ich es denn eigentlich, von der Idee wirklich zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell zu kommen? Und vor allem, wie kann ich ein skalierbares Geschäftsmodell hinbekommen? Weil ich hatte dann irgendwie zweimal als Agentur da mich versucht, mehr oder weniger, aber bin damit zweimal gescheitert und war immer genervt davon, dass das alles so ein manueller Aufwand ist. Letztendlich, wenn man diese zwei Dinger zusammennimmt, einmal diese eigene Agentur für die Vermittlung und Concierge-Service von Apartments bei den Veranstaltungen und auf der anderen Seite diesen Verlag mit der Idee, schon irgendwie App zu machen und so weiter, dann kam letztendlich dabei raus, dass es doch irgendwie viel geiler wäre, eine Plattform zu haben, eine technische Plattform und keine manuelle Plattform als Agentur, eine technische Plattform, bei der man im Grunde als Geschäftsreisender, was ja meine Kunden eigentlich waren, mit wenigen Klicks für mehrere Monate keine privaten Apartments, sondern professionell geführte bekommen kann. Weil ein Problem war immer, wie gesagt, ne, wenn irgendwie von einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, auch wenn ich eigentlich großer Fan bin, muss ich sagen, aber ne, wenn der eine Mitarbeiter halt irgendwie ein Wasser im Kühlschrank zum Willkommen hat und der andere nicht, dann gibt es halt Stress. So, und darum war das Problem immer, wir hatten am Anfang immer private Eigentümer angesprochen, irgendwie in so einem Hochhauskomplex haben wir einfach geklingelt oder was in den Briefkasten geworfen für die Akquise in Rio. zum Beispiel oder auch in Sochi für die Olympischen Winterspiele damals. Letztendlich war es aber so, natürlich hat jeder einen anderen Standard. Jeder hat komplett andere Möbel, alles sieht anders aus. Wenn mal die Küchen in einem Haus gleich waren, dann hatte man schon Glück. So, das heißt, wir hatten dann damals geschaut, hey, gibt es nicht irgendwie etwas Standardisierteres? Und waren schon in diesem ersten Geschäftsmodell quasi als Agentur darauf gekommen, das war noch ich ohne Mitgründer, dass es so ein Zwischending zwischen Hotel und möblierter Wohnung gibt, nämlich sogenannte Serviced Apartments oder was man in Deutschland auch gerne als Boarding House kennt. Und da hatte ich dann auch angefangen, echt viele Leute über die Zeit ja unterzubringen, beziehungsweise das war so das ideale Produkt eigentlich. Wir hatten ein paar sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, wo wir Leute in so einem standardisierten Haus, ne, also quasi ein Hotel, wo es keine Hotelzimmer, sondern Apartments gibt, untergebracht, die dann auch auf 3 Monate gebucht, natürlich günstiger sind als ein Hotel. Dafür hat man aber auch jetzt nicht täglich die Reinigung und so weiter. Auf jeden Fall war dann, das war dann so in 2014 ungefähr, die Idee, oder 2015 dann offiziell, aber könnte man denn nicht ein digitales Produkt daraus machen? Also eine Plattform, im Grunde eine Mischung aus Airbnb und HRS, wo ich als Geschäftsreisender, egal ob ich jetzt Mitarbeiter von einem Fernsehsender bin oder Ingenieur von Audi oder Berater von McKinsey, wo ich mit wenigen Klicks so ein Serviced Apartment für 3 Monate buchen kann. Weil zu dem Zeitpunkt gab es auf Airbnb nur private Wohnungen und ich hatte gelernt, warum die Fernsehsender auch kein Airbnb nutzen. A, wegen der schieren Menge an Leuten, aber vor allem auch wegen der Professionalität, was Versicherung, Rechnungsstellung und so weiter angeht. Gibt es ganz viele, ich sag mal so, corporate-spezifische Reiserichtlinien, die auch wiederum mit verschiedensten technischen Systemen zu tun haben, wo private Apartments nicht in Frage kamen, aber bisher auch Serviced Apartments nicht drin waren. Warum gibt es das nicht? Und haben damals rausgefunden, na, eigentlich diese ganze Hotelbuchungsinfrastruktur, die technische, ist halt für 1,4 Nächte im Schnitt ausgelegt, aber eben nicht für Langzeitaufenthalte von 2, 3, 4, 5, 6 Monaten. Und das hat ganz spezifische technische Aspekte, warum diese Infrastruktur so nicht funktioniert. Auf jeden Fall war dieses Produkt Serviced Apartment, wo wir dachten, er ist doch perfekt für diesen Longtail quasi aus den Reisen, die lange bleiben, für die aber eben geschäftsmäßig unterwegs sind. Für die gibt es eigentlich bisher keinen Weg, das ordentlich zu buchen. Da musst du, wenn du die überhaupt mal findest, was ja für mich schon schwierig war, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt hat, musstest du dann für jeden Anbieter im Grunde nochmal eine E-Mail schreiben oder die anrufen oder ein Formular ausfüllen. So, das heißt, 2015 mit meinem dann damaligen Mitbewohner Erik, der in der Zeit auch für eine Agentur gearbeitet hat, die auch so Webentwicklung machen, haben wir gesagt, so, wir bauen jetzt ein professionelles Airbnb für Geschäftsreisende bzw. Unternehmen, deren Geschäftsreisende oder Mitarbeiter für längere Zeit verreisen müssen. Weil wer hat Bock, 4 Monate im Hotelzimmer zu sein? Gerade wenn man von Köln nach Shanghai muss, dann kann man nicht am Wochenende mal zurückfahren. So, und das haben wir dann offiziell, nachdem ich alles andere fast schon gekillt hatte. Das erste, EOS hieß das übrigens, also die eigene Agentur, lief noch ein bisschen, weil wir noch Aufträge hatten. Aber wir haben dann 2015 offiziell Accomodeo gegründet, quasi als eben dieses digitale Geschäftsmodell im Sinne eines professionellen Airbnbs für Konzernkunden letztendlich. Wobei Konzernkunden war damals auch noch gar nicht so klar, muss ich dazu sagen. Wir hatten vor allem an Geschäftsreisende gedacht und dann auch gemerkt, dass über die Zeit, dass das gar nicht so einfach war, wie wir uns das gedacht hatten. Wir hatten aber zunächst eben einen Businessplan gemacht, hatten uns diesmal auch versucht, richtig vorzubereiten. Also eben nicht einfach mal machen, sondern wir haben super viel recherchiert, also Marktsegmentierung, hier Addressable Market, TAM-SAM-SOM und so durchexerziert, Personas aufgestellt, Pitch-Decks en masse gemacht. Und hatten dann auch gedacht, war ja zu dem Zeitpunkt noch in der Flucht nach vorne. Das heißt, wieder Privatgeld hatte ich ja eh keins als Student. War vorher, ich hatte ja keinen anderen Job, wo ich hätte Geld sparen können. Ich habe immer nur Geld verloren und vor allem nicht meins, sondern das meiner Eltern und meiner Freunde. Das heißt, ich habe gedacht, jetzt nehmen wir mal das Geld von Risikoinvestoren, die das aber zumindest einschätzen können, was ja meine Eltern und meine Freunde nicht einschätzen konnten und ich offensichtlich auch nicht. Aber das war dann quasi der nächste Schritt und sind damit dann und auch für mich zum ersten Mal quasi in so eine wirkliche Technologie-Startup und nicht nur Agenturecke, sondern Technologie-Startup-Richtung gegangen und wollten ganz bewusst eben diesen Venture-Capital-Weg gehen. Und wie gesagt, ich habe mich da auch viel mit Freunden ausgetauscht, die auch auf dem Weg waren zu dem Zeitpunkt. Und ja, wir haben dann angefangen, Fundraising zu machen und wollten quasi so eine Pre-Seed-Runde machen. Das heißt, wir hatten ein Konzept, wir haben dann noch aus privaten Geldern immerhin so einen Click-Dummy bauen lassen von einer Agentur, für die Erik damals gearbeitet hatte, und sind damit dann losgegangen, haben auch Business Angels gefunden, die uns das finanziert haben, haben gesagt, jo, kriegt hier Kohle, aber unter einer Bedingung, sie dürfen mit ihrer eigenen Agentur, zwei Business Angels, von denen einer eine eigene Entwicklungsagentur hatte, wir machen die Entwicklung von eurer Plattform. So, das war damals quasi der Einstieg. War ganz interessant, weil wir hatten sogar damals gedacht, obwohl wir noch, ich sag mal, relativ frisch waren, was das ganze Thema Technologie in dem Sinne angeht und auch diese ganze Venture Capital Story, aber auf jeden Fall hatten wir gedacht, Moment mal, ihr mit eurer Agentur, ihr macht da irgendwie so bankeninterne Spezialsoftware, könnt ihr denn wirklich so eine Plattform bauen? Auf jeden Fall, gar kein Problem. Da kam der Technikchef dann zu uns und sagte, ah, easy, kriegen wir in 4 Monaten hin. So, wir haben gesagt, so, mega cool, haben dann irgendwie mit denen ein Termsheet verhandelt, haben uns dann irgendwann nach hin und her darauf geeinigt, dass anstatt die Agentur, für die Erik gearbeitet hatte, die nämlich vorher, ich sag mal, vergleichbare Plattformen gerade gebaut hatten, von denen wir auch ein Angebot hatten, dass sie für uns umsetzen würden. Das haben wir dann leider abgelehnt. Wir mussten es ablehnen. Dafür haben wir uns dann mit den Business Angels geeinigt, dass die das Ganze in ihrer eigenen Infrastruktur umsetzen. Dann wurden Verträge gemacht, für die wir natürlich keinen rechtlichen Beistand uns geholt haben, weil es zu teuer war und wir gedacht haben, haha, die Trottel nehmen jetzt ihren Anwalt und zahlen das Ganze, die ganze Vertragserstellung. Ist ja super, dann müssen wir das Geld nicht ausgeben. Also insofern waren wir immer noch mit einer ordentlichen Portion Naivität unterwegs und bei mir, obwohl es das meine dritte Gründung war, kein großes Lob an mich an dieser Stelle. Aber als wir dann, ich sag mal, das erste Geld auf dem Konto hatten, wir haben damals eigentlich 50.000 Euro Cash ungefähr bekommen und nochmal 100.000 quasi, die in die Entwicklung laufen sollten, und haben dafür auch ordentlich Prozent abgegeben. Zu viel, ehrlich gesagt. Wir hätten eigentlich nicht mehr als 10% abgeben dürfen. Es war aber weitaus mehr. Und warum sage ich das mit den 10%? Weil ich das so gelernt habe, quasi jetzt über die Zeit, dass das einzige Sinnvolle ist, wenn man weiter diesen Venture-Capital-Weg gehen will, dass man ansonsten quasi sich das schon kaputt macht im Weg. Sind wir dann losgelaufen mit den ersten 50.000 Euro auf dem Konto, fast. Und ja, haben im Grunde versucht, unser MVP zu entwickeln, parallel schon so ein bisschen versucht, vertriebsmäßig nach vorne zu gehen, haben dann auch unsere erste Mitarbeiterin eingestellt als Head of Sales, weil sie gemerkt haben, Sales ist neben der Technologie halt das Wichtigste, um Traction zu bekommen, um weitere Runden machen zu können. Und ja, dann hat das irgendwie mit der Technologie doch länger gedauert als gedacht. Und die Agentur, die bisher eher, sagen wir mal, wasserfallmäßig entwickelt hatte, sollte jetzt auf einmal agil sein. Und also ich sag mal so, nach 10 Monaten war nicht mal die Hälfte fertig, was schon in 4 hätte fertig sein sollen. Das haben die auf uns geschoben, wir auf die. Letztendlich hatten die das auf jeden Fall vollkommen falsch eingeschätzt. Wir können ja zumindest behaupten, dass wir ja nicht die Techniker waren, nicht die Entwickler. So, jetzt war das Problem aber, dass quasi unsere Betriebsmittel für den Betrieb des Unternehmens, Gehälter und so weiter, eigentlich aufgebraucht waren. Und man ist ja ganz schnell an dem Punkt, wo man sieht, um weiterzukommen, müsste man in den nächsten 2 Monaten noch diese Software einführen. Und da hat man noch eine Investition zu tätigen, um sich da integrieren zu können. Hier die API und da muss man das noch bezahlen. So, und dann ging es halt darum, ne, wie machen wir weiter, weil kein Geld mehr da ist. Und das ist dann letztendlich in einem ordentlichen Streit geendet, der ja zu gegenseitigen Beschuldigungen geführt hat. Wir mussten dann fast schon, also wir waren ganz kurz vor der Insolvenz, und das ist etwas, das darf man eigentlich gar nicht laut erzählen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal erzählt, darum weiß in dem Rahmen auch. Es war wirklich so, wir hatten Insolvenzunterlagen quasi abgegeben. Es war in der Weihnachtszeit 2015, also gerade mal 10 Monate, wenn überhaupt, 9 Monate, wir haben im März gegründet, 9 Monate nach Gründung, weil wir kein Geld mehr hatten und die Versprechungen unserer Business Angels nicht werthaltig waren. Bis dahin hatten sie ganz viel versprochen, nichts davon gehalten. Dann wollten sie irgendwie für nochmal 30% uns 100.000 Euro geben, wo wir wussten, da sind wir nach 2 Monaten sind wir da eh wieder raus. Und bis dahin wird nicht die restliche Hälfte der Plattform stehen und wir werden gar nicht genug Traction damit aufbauen können. Wir haben gedacht, gut, müssen wir Insolvenz anmelden. Die wollen uns dann betrügerische Herbeiführung der Insolvenz noch darstellen. Auch da waren wir noch nicht besonders gut aufgestellt mit rechtlichem Beistand, muss man sagen. Und über sehr, sehr viele Zufälle in einer Reihe haben wir es geschafft, nach der Abgabe dieser Unterlagen, weil es durch die Weihnachtszeit war, eigentlich sind die Amtsgerichte sehr, sehr schnell. Da waren die ein bisschen langsamer. Das heißt, wir haben irgendwie Mitte Januar haben wir dann Post vom Amtsrichter bekommen, ungefähr. Werte Herren, Sie haben eine Unterschrift vergessen. Bitte nachreichen. So, und in dieser Zeit, die er uns gegeben hat, es waren ein paar Wochen nochmal, die wir jetzt, ich habe 2 Wochen oder nochmal Zeit, oder sogar 4, zur Nachreichung der Unterschrift, haben wir einen Investor gefunden, mit dem wir verhandelt haben, dass er die alten Business Angels rauskauft, zu einem echt guten Preis für die, und uns noch Geld drauf wirft. Und das war, also näher kann man quasi am Tod nicht vorbeischrammen, glaube ich. So dass wir die Insolvenz zurückziehen konnten. Und ja, und ab da war es eigentlich eine ganz neue Welt, wo wir wirklich mal Kapital dann auch bekommen haben in mehreren Tranchen über mehrere Runden, um Accomodio aufzubauen und wirklich quasi eine Startup-Story machen. Und bin Mitte 2018 als Geschäftsführer ausgetreten, bin bis heute Gesellschafter, aber wie gesagt, jetzt nicht mehr im Unternehmen aktiv. Und bis dahin hatten wir immerhin 50 Mitarbeiter aufgebaut und einen ordentlichen, zumindest einstelligen Millionenbetrag, aber einen höheren schon an Kapital eingesammelt. Dann haben sich so ein paar interessante Sachen noch ergeben, nochmal so ein bisschen als, weil das ja auch gerade von deiner Historie quasi ein Thema ist, ne? Allein sowas wie IP-Recht. Wer hat eigentlich das Recht an dem Code, den die Agentur unserer Business Angels geschrieben hat? Und wir haben immer gedacht, ja, wir bezahlen ja dafür, aber das Urheberrecht lag trotzdem bei denen. Wir hatten zwar ein Nutzungsrecht, aber das war uns vorher überhaupt gar nicht bewusst, dass unser Asset, das wir haben, weil es nicht einfach nur irgendwie ein Marktplatz, sondern wirklich eine eigene Technologie war, weil wir im Grunde, ne, dieses, was es für die Hotellerie-Technologie, Buchungstechnologie gibt, für diesen Service-Department-Bar nachbauen. Das hat am Ende gar nicht uns gehört, so ungefähr. Also, dass die sich dann auch geweigert haben, dass wir dann, und das war das Problem, weil wir keinen rechtlichen Beistand hatten, weil deren Anwälte die Verträge gemacht haben, dass auch unser Nutzungsrecht eigentlich total eingeschränkt war. Das war nur ein relativ kurzer Absatz im Vertrag. Wir haben gedacht, naja, der schließt ja wenig aus, aber letztendlich hat er ja vor allem fast nichts eingeschlossen. Und entsprechend, weil wir kein Urheberrecht hatten, durften wir auch kaum was damit machen. Das heißt, wir mussten eigentlich fast schon alles neu programmieren, so ungefähr. Die haben uns zwar den Code gegeben, aber wir mussten es eigentlich neu bauen. Und das hat dann, anstatt, sagen wir mal, 5.000 bis 10.000 Euro für einen Juristen auszugeben, hat uns dann, keine Ahnung, ich schätze mal gut 250.000 Euro gekostet, weil wir das Ganze neu bauen mussten. Natürlich gab es gewisse Learnings, die sind vielleicht ein bisschen plakativ beschrieben, aber das war auf jeden Fall ein wilder Ritt. Heute gibt es zum Glück tolle Kunden, zum Beispiel Siemens, was ich nennen darf, ihre Mitarbeiter, wenn die weltweit reisen, für längere Projekte zum Beispiel dann über Accomodio unterbringen, auch integriert in alle möglichen Prozesse und Systeme auf Unternehmensseite. Also sind wir tatsächlich dieser Idee, konnten wir ganz gut folgen, haben aber auch da wieder gemerkt, wir hatten so eine Vision am Anfang und da kann ich vielleicht auch mal an einem anderen Zeitpunkt drauf eingehen, hätten so eine Produktvision und haben auch alle Recherche, die wir gemacht haben, haben wir dieser Vision untergeordnet und quasi die falschen Fragen gestellt. Wir haben die Fragen gestellt, bei denen wir wussten, dass da eine gute Antwort rauskommt. So nach dem Motto, wären Sie daran interessiert, wenn Sie 4 Monate unterwegs sind, in einem Apartment mit Service anstatt in einem Hotelzimmer zu übernachten? Klar, ne? Also quasi in einer Suite, so ungefähr. Ne? Wir haben den Leuten versucht, gut zu verkaufen und darauf unsere Validierung gebaut. Und letztendlich kam dann relativ schnell raus, indem wir auch kaum Traction aufbauen konnten am Anfang, dass nicht die Geschäftsreisenden unsere eigentlichen Kunden sind, die sogenannte Buyer-Persona, sondern dass es die Travel-Manager der Konzerne sind. Die hatten vollkommen andere Anforderungen. Die wollten kein Airbnb-Booking.com, HRS. Die wollten wobei vielleicht HRS kann man auch am meisten vergleichen, aber die wollten halt eine Konzern-IT-Lösung, die muss integrierbar sein in verschiedene Schnittstellen, die muss die Duty-of-Care-Systeme befüllen können. Also ganz viele sehr, sehr unternehmen- oder konzernspezifische Anforderungen. Und da hatten wir dann auch relativ, ich sag mal, fast schon pivot-mäßig uns anpassen müssen, dass wir erstmal Features bauen mussten, nicht für den User, da hatten wir uns 100 Millionen Sachen ausgedacht und einen riesigen Backlog, aber wir mussten uns erstmal überlegen, scheiße, jetzt hat aber unser eigentlicher Kunde, der das Ganze nämlich einführt, damit der Mitarbeiter von Siemens das überhaupt buchen darf, dem müssen wir erstmal die richtigen Features bauen und waren im Grunde damit weggekommen von, wir bauen eine schöne Buchungswebsite zu, wir brauchen eigentlich wirklich eine knallharte Technologieinfrastruktur, die auf Konzernebene funktioniert. Zum Glück gibt es das heute noch. Ich habe mich aber damals, Mitte 2018, quasi von meinem Mitgründer getrennt. 3 Gründungen, 2 Fails und 1 Scheidung. Bin froh, dass wir heute wieder entspannten Bier miteinander trinken können. Aber eine Zeit lang, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, konnten wir nicht in einem Raum sitzen, ohne uns an die Gurgel zu gehen quasi. Und haben den anderen jeweils total verachtet für das, was er tut, macht und denkt. Was so weit geführt hat, dass wir uns letztendlich so ein bisschen, ne, also mehr gegeneinander als miteinander gearbeitet haben. Ich glaube, das ist eine Sache, die ich auch jedem mitgeben kann. Man verändert sich, ich sag mal, in seiner Rolle als Gründer. Und man wird vom Gründer zum Unternehmer und vom Unternehmer quasi zum Manager so ein bisschen. Ne, man muss dann verwalten, man macht ganz andere Dinge, als man am Anfang macht. Man muss auf einmal sich darum kümmern, wie ist die Organisation aufgebaut, Organisation strukturieren. Und deshalb ganz viel abgeben an andere, an Mitarbeiter im weitesten Sinne, ans Team abgeben und verliert dadurch an Kontrolle. Und das ist nicht so einfach. Vor allem, wenn man sich vorher keine Gedanken gemacht hat, wie man denn diese Teams führen möchte und welche Kultur man im Unternehmen haben möchte. Und da hatten wir, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Und allein das hat gereicht, dass gerade in so einer Situation der Unsicherheit letztendlich wir uns auch so in die Haare bekommen haben. Einfach weil, ne, das, was der andere gemacht hat, grundsätzlich immer falsch schien, weil es ja gegen das eigene Leitbild, das eigene Menschenbild, das eigene Ideal stand. Nur hatten wir uns am Anfang niemals darüber Gedanken gemacht, wie es dann ist, wenn wir 50 Mitarbeiter haben. Das ist ja irgendwie schwierig zu machen, wenn du noch nicht weißt, ob du die nächsten 3 Monate überlebst und du hast noch gar niemanden oder vielleicht eine Person, einen Praktikanten oder so da sitzen, dann machst du dir noch keine Gedanken darüber, wie die Organisationsstruktur und OKRs in 3 Jahren aussehen werden. Aber zumindest hätten wir uns, und das kann ich mitgeben, darüber Gedanken machen sollen, was haben wir eigentlich für ein Bild von einer Unternehmenskultur und was haben wir selbst für einen Führungsstil, beziehungsweise ne, was für ein Kommunikationstyp sind wir. Und das hätte man vorher schon mal besprechen können. Und das kann ich auch jedem mitgeben, wer in einer Mitgründersituation ist, sich ganz am Anfang hinzusetzen, zu definieren, was erwarte ich von dir, was für ein Commitment, wie sieht unser Arbeitsalltag aus und wie lösen wir Probleme, wenn es welche gibt. Das heißt, ne, Eskalationsmechanismen quasi und Entscheidungsmechanismen. Das heißt, ne, jeder hat ein Veto, das heißt, man kann komplett alles blockieren, was natürlich keinen Sinn macht. Das heißt, man muss irgendwie versuchen dann zu sagen, hey, dann nehmen wir einen Mediator oder wir haben einen bestimmten Prozess, wie wir Pro und Contra abwägen. Und aber bis dahingehend eben, wie will man eigentlich ein Team führen grundsätzlich? Will man die ganz genau kontrollieren? Sollen die immer im Büro sein? Haben die eine Stechkarte oder nicht? So ein bisschen ein paar Grundlagen der Kultur, der Werte und des Führungsstils, was auch nicht einfach ist, wenn man noch nie Leute geführt hat, ne? Aber letztendlich wird man da hinkommen und das birgt ein unglaubliches Streitpotenzial. Bin froh, dass wir das letztendlich ganz gut geregelt haben, sodass wir beide, ich sag mal, unseren Seelenfrieden damit haben, beide zufrieden sind und ich einen guten Deal hatte, er einen guten Deal da drin hatte. Jetzt zumindest das, was die Schulden bei meinen Eltern und Freunden angeht, irgendwie jetzt besser aufgestellt bin. Also hat die Flucht nach vorne ein Stück weit geklappt, aber ich habe auch in diesen 2012 bis 2018, Ende 2018 halt auch gemerkt, puh, das war doch ein ganz schön krasser Ritt, der schlecht geplant war, sehr naiv angegangen war und weshalb ich mich dann erstmal auch für eine Zeit lang verabschieden wollte aus dieser Situation, mit der man leben muss.
Jetzt hast du sehr viel über deine Stolpersteine gesprochen in den letzten Jahren. Was nicht so ganz rauskommt, ist, glaube ich, wohin sich Accomodeo dann trotz allem so richtig entwickelt hat. Du hattest eben gesagt, ihr hattet dann über 50 Mitarbeiter, aber letztendlich seid ihr ja in eurer Branche, in der Nische, wenn man es Nische nennen möchte, die ihr für euch da akquiriert habt, doch schon sehr stark damit vertreten gewesen, oder?
Ja, also man kann uns in diesem Serviced Apartment Markt quasi als wahrscheinlich einen der Top 3 Player nennen, was digitale Buchbarkeit angeht.
Ja, das ist ja dann schon einiges. Also man sagt das ja immer so, dass man immer ein paar Mal scheitert als Gründer, bevor dann irgendeine Idee funktioniert. Das kannst du dann ja wahrscheinlich bestätigen.
Ja.
Sehr bescheiden, wenn ihr da jetzt schon zu den Top 3 gehört in der Richtung.
Absolut. Und ich habe so viele Sachen gelernt, dass ich jetzt sagen würde, sogar vielleicht so richtig klappt's dann beim 4. Mal, wenn es dann eins gibt. Es hat sich für mich als sehr lehrreich erwiesen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch finanzielle Unabhängigkeit erlangt hätte. Also zumindest kommerziell ist es auf Unternehmensseite schon ein gewisser Erfolg und in der Branche, aber finanziell für uns als Gründer ist es jetzt nicht so, dass wir sagen so, hey, wir haben jetzt unseren eigenen Micro-Angel-Fonds damit, den wir befeuern können und ich habe eine Eigentumswohnung und bin 4-mal im Jahr im Urlaub oder so. Also auf einer finanziellen Ebene ist das, was ja, ich sag mal, möglich ist auf einer Venture Capital Story und was sich auch viele Gründer wünschen oder erhoffen. Nicht alle, muss man dazu sagen. Für mich war es nie so, dass ich gesagt habe, ich gründe, weil ich unfassbar reich werden will. Aber es ist natürlich schon auch, wir beide, Erik und ich, durchaus ein Interesse daran, zumindest eine finanzielle Unabhängigkeit daraus zu ziehen, einfach mit der man weiterhin das machen kann, worauf man Lust hat. Also, da geht es jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, um materielle Reichtümer, die man anhäufen kann und 6 Lambos in der Garage, eine Ahnung, von der Villa an der Côte d'Azur, sondern da geht es eher darum, das machen zu können, worauf man Bock hat, sich nicht mit irgendwelchen doofen Angels rumschlagen zu müssen oder so. Soweit haben wir es zumindest bisher, ist ja nie was passiert, aber bisher noch nicht geschafft. Und ich glaube, wir haben auch da eben auf diesem Weg der Venture Capital Story auch einige Fehler gemacht am Anfang. Wie gesagt, zu viel Anteile abgegeben und uns dadurch auch viel verbaut. Also ich sag mal, ein Börsengang oder ein Milliarden-Exit wäre das nicht. Also kein Unicorn. Das Potenzial, unabhängig, ob es am Anfang da gewesen wäre oder nicht, das haben wir auf jeden Fall verspielt. Und da geht es gar nicht um das Produkt, sondern da geht es einfach um strategische Entscheidungen auf dem Weg, was Investoren angeht, was den Cap-Table angeht und so weiter, wo wir ganz am Anfang vielleicht schon in der allerersten Runde mit den Angels schon uns eigentlich alles verbaut haben, was wir aber noch nicht wussten. Und irgendwann ist es dann quasi zu spät, da kommt man dann nicht mehr so einfach raus, um jetzt alles auf Null zu setzen.
Ja, wir sprechen ja immer hier über die rechtlichen Probleme. Du hast jetzt eben schon mal so ein paar angeschnitten. Vielleicht magst du einfach noch mal gebündelt, um in das Thema rechtliche Learnings zu gehen, aufführen, was da so die Top-Themen sind. Gerade weil du ja so viel hinter dir hast an Story auch, die du anderen Gründern weitergeben würdest, das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Und so wie du gerade selber ja auch schon sagst, einfach damit man sich den zukünftigen Weg nicht verbaut, auf jeden Fall von Anfang an vernünftig beachten.
Da gibt es mehrere Sachen oder mehrere Ebenen. Das, was natürlich ganz naheliegend ist, gerade wenn es um Finanzierung geht, ist natürlich diese ganze Vertragswelt da drumherum mit Termsheet, Gesellschaftervertrag und so weiter. Und da ist es auf der einen Seite so, also Tipp Nummer 1, ich fand immer Juristen, was ihr Geschäftsmodell angeht, unangenehm. Aber sie waren dann letztendlich doch das notwendige Übel sozusagen. Da, wo wir uns dagegen gesträubt haben, gesagt haben, wir können uns die 5.000 Euro sparen und wir hacken uns da selbst rein, das waren mit die dümmsten Fehler, die wir machen konnten. Das heißt nicht, dass man sich nicht selbst reinhacken soll, weil das macht man eh gerne als Gründer oder muss man bei ganz vielen Themen machen. Und es ist auch gut, mal kritisch nachfragen zu können. Aber man sollte sich trotzdem nochmal versichern und nochmal jemanden drüber lassen können, der sich wirklich damit auskennt. Das heißt, allein schon bei so einem Termsheet sind natürlich viele Punkte, was die Bewertung angeht. Gerade das ist ja so ein ganz schwieriges Thema, auch in der ganz frühen Phase, wenn es um so eine Pre-Seed-Runde geht. Aber dann auch solche Sachen wie zum Beispiel, wie gesagt, IP-Rights. Also da wirklich gucken, gerade wenn man, ich sag mal, eine Beziehung mit einem Zulieferer im weitesten Sinne eingeht. Das würde ich immer sehr kritisch beäugen. Idealerweise macht man sowas auch nicht. Ich habe noch keinen Fall gehört, wo das irgendwie sinnvoll war, dass der Zulieferer, egal ob es jetzt eine Entwicklungsagentur ist oder ein Produzent von Verpackungen oder wie auch immer, weil man jetzt was im FMCG-Bereich macht. Also das ist sehr, sehr schwierig und da wäre ich sehr vorsichtig. Wie gesagt, wenn man irgendeine Beziehung mit einem Zulieferer eingeht, wo der Zulieferer eigentlich das eigene Asset liefert, da muss man wirklich, wirklich aufpassen, bei wem liegt das Urheberrecht, welche Nutzungsrechte hat man, wen bindet man sich da ans Bein und wie weit kann man das kontrollieren. Und dann geht es natürlich auch in den Bereich, was für mich als Gründer, welche Rechte habe ich zum Beispiel gegenüber der Investoren, oder wenn ich jetzt vorher aussteige zum Beispiel, wir hatten eine Vesting-Regel, das heißt, ich habe einen Teil meiner Anteile verloren, dadurch, dass ich nicht noch länger im Unternehmen geblieben bin. Das ist aber gut zu regeln. Also diese Sachen, was passiert eigentlich, wenn ich mich mit meinem Mitgründer streite oder wir als Gründer uns mit den Investoren streiten? Wer will wann gehen? Wer darf das in welchem Fall und wie ist das geregelt? Das ist halt super wichtig. Und ich sehe das auch teilweise heute, wo das bei Startups nicht ordentlich geregelt ist und wo man dann echt in große Probleme reinläuft, die existenzgefährdend sein können, nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die Gründer im Zweifelsfall. Genau, und dann hat man natürlich nochmal eine ganz andere Komponente. Das ist so das Thema, wenn man jetzt im Softwarebereich ist, Service Level Agreements, Auftragsdatenverarbeitung. Und das sind Sachen, also ich habe Leute schon gesehen, die sich versucht haben, das zusammen zu kopieren aus dem Internet. Gerade wenn man mit größeren Unternehmen zu tun hat, gerade im B2B-Bereich, ist das zwar tatsächlich teilweise teuer, gerade das mal aufsetzen zu lassen, so ein Vertragswerk, das kann schnell mal 20, 30, 40, 50.000 Euro kosten, beziehungsweise nicht jedes Mal, aber am Anfang mal das Werk aufsetzen lassen und dann hat man im Zweifelsfall noch pro Großkunde nochmal vielleicht sogar individuelle Änderungen. Das muss man aber von Anfang an ordentlich machen. Also auch wieder, ne, vom Fundament her, umso größer man das Haus bauen will, desto fester muss das Fundament sein. Man kann nicht alles komplett vorausplanen, aber das ist ein ganz, ganz großes Thema, das nicht günstig ist, das auch jeder Gründer vor allem finanziell mit einplanen sollte oder Gründerin. Also dass das ganz wichtig ist, dass man da jetzt nicht sagt, ja, wir werden wahrscheinlich im Schnitt 500 Euro pro Monat, nehmen wir jetzt mal einfach als Puffer an für Legal-Themen, weil was soll schon kommen. Das macht bei Software- oder Technologieunternehmen, gerade im B2B-Bereich, schnell 5% des Kostenblocks aus, jährlich, wenn nicht sogar mehr. Da sich einen guten Partner suchen, aber auch immer kritisch sein. Also wie gesagt, zumindest der Erik war bei uns eher der Legal-Spezialist. Der hat sich da immer echt gut eingelesen, die gefährliche Schule des Halbwissens zwar, aber zumindest war das ganz gut, um auch mal Rückfragen zu stellen oder auch Vorschläge zu machen. Und da kann man, finde ich, Anwälte durchaus auch ein bisschen challengen und sagen, ja, ich habe aber gelesen, das kann man doch so machen. Das nervt die zwar, aber ist durchaus in Ordnung, weil vielleicht kommt ein Ansatz, den die jetzt tatsächlich nicht kennen oder hat eine besonders gute Idee. Also da würde ich zumindest auch durchaus raten, hey, challenge die Juristen ein bisschen und sag doch, das habt ihr doch eh in der Schublade, dafür könnt ihr jetzt aber nicht 6 Stunden abrechnen. Das hast du vielleicht auch schon in Kanzleien gesehen, dass zwar Sachen in der Schublade liegen, aber dann doch voll abgerechnet werden, als hätte man es neu aufgesetzt.
Ich meine, ein bisschen ist es ja auch verständlich, da versuche ich auch immer so ein bisschen die vermittelnde Position zwischen beiden Seiten zu sehen. Natürlich steckt in so einer Vorlage jahrelange Erfahrung, bis die angefertigt ist. Und das zahlt man natürlich zu dem Punkt, selbst wenn sie in der Schublade liegt, immer mit. Und trotzdem gibt es natürlich viele, die, und das habe ich jetzt auch schon viel von anderen Startups gehört, die dir ein Vertragswerk verkaufen. Und man nennt es dann zwar Einzelfallberatung, aber es ist für den individuellen Case auch gar nicht erforderlich. Dann wird dann aber ordentlich abgerechnet. Und da sollte man dann auch als Anwalt sagen, okay, das ist einfach ein Gebiet, das geht so auch einfach nicht mehr. Eben weil man sich auch heutzutage ja gut informieren kann und eben weil es auch immer mehr Legal-Tech-Anbieter gibt, die standardklassischen Modelle hinterfragen und auch challengen, sowie auch Gründer, die sich halt selber einlesen, wenn sie denn so ein bisschen die Wissensbasis dazu haben. Ist ja auch ein Thema, an dem wir ja hauptsächlich eigentlich arbeiten. Ja, mal schauen, was damit die nächsten Jahre kommt. Würdest du denn sagen, dass, wenn du jetzt eine Anlaufstelle gehabt hättest, wo du dich selber oder dein Mitgründer sich selber quasi juristisch einmal bilden könnte, ich frage das immer so ein bisschen, weil du auch selber gesagt hast, Geschäftsmodellvalidierung, das ist ja genau unser Geschäftsmodell. Wenn man jetzt so eine Art Grundkurs Legal für Gründer gehabt hätte, wo man Nutzungsrecht ist, halt so ein Standardthema, was ja jeden eigentlich beschäftigt, sobald er weiß, dass es das gibt, dass dann euch vieles erspart hätte an Ärger und dass du vielleicht jetzt auch gesagt hättest, das hätte uns langfristig für unseren weiteren Weg viel mehr Möglichkeiten aufgehalten?
Ja, absolut. Und es gibt einen großen Unterschied, nämlich zwischen, ich sag mal, reinem Faktenwissen. Ich kann mir einen Paragraph selbst durchlesen, den musst du mir nicht kopieren. Aber die Frage ist, in welchem Kontext passiert das Ganze und was ist die Erfahrung dazu? Das Erfahrungswissen, gerade für jetzt, sag ich mal, das Thema Gründen, gibt es bestimmtes Erfahrungswissen. Wenn wir das gehabt hätten, also ein bisschen besser zu verstehen, ne, was kann da eigentlich passieren, was sind die Risiken, auf was sollte man genau achten? Weil so ein Vertrag ist ja letztendlich wie so eine Art, sagen wir mal, so eine Art Symphonie aus geltendes Recht, stückweise zusammengesetzt wird, arrangiert wird und da einfach nur zu gucken, irgendwie bei Haufe online, was denn eigentlich dieser Paragraph bedeutet. Das hat nichts mit dem zu tun, mit den Themen, denen man da tatsächlich ausgesetzt ist, wie Verträge aufgebaut sind, was dahinter steckt, worauf man achten sollte und so. Also darum absolut, vor allem weil es, denke ich, auch unglaublich viel Zeit kostet, wenn man versucht, an Erfahrungswissen ranzukommen, weil es da eben ja nichts Kuratiertes gibt in dem Sinne oder wir nie was gefunden hatten. Das heißt, wir haben uns nur so einzelne Bausteine zusammengesucht und dann gedacht, wir wären besonders clever. Teilweise waren wir auch tatsächlich ganz clever, teilweise waren wir total saudoof.
Mhm. Ja, absolut. Ja, das war so deine Reise mit Accomodeo. Wir haben ja gesagt, wir gehen in deinen nächsten Teil, wo du jetzt stehst, nochmal gesondert rein. Ja. Dann danke ich fürs Erzählen.
Mhm. Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Und dann hören wir dich ja nochmal wieder.
Ja, unbedingt. War jetzt auch teilweise sehr monologisch. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen unterhaltsam für euch. Sorry, dass an dich, Madeleine, dass ich so viel am Stück geredet habe.
Das ist auch mal ganz angenehm. Da muss ich nicht so viel zwischenfragen. Du hast einen sehr, sehr guten roten Faden.
Ja, zum Glück. Aber du kannst mich immer unterbrechen. Also quatsch mir immer rein. Ja, aber trotzdem vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, dass ich, wie gesagt, irgendwie ein paar spannende Insights geben konnte. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.
Das war die heutige Folge des Raketenstart-Podcasts. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, David und mir bei unserem Gespräch zuzuhören und ihr konntet einige Learnings für euer Unternehmen mitnehmen. Wenn ihr Lust auf noch mehr Learnings habt, seid gespannt, denn in den nächsten Wochen wird es noch eine zweite Folge mit David geben, in der wir vor allen Dingen über seine Arbeit bei WeWork Labs sprechen, über die Startups, die er betreut und die Top-Learnings, die er aus seiner Gründerlaufbahn und auch aus den Laufbahnen anderer Gründer, die er betreut, mitnehmen konnte, damit du es in deinem Business direkt richtig machen kannst. Bis dahin, vergiss nicht, dich für unseren Newsletter anzumelden oder uns auf den sozialen Medien zu folgen. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss.